Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Auch wenn die CD als Tonträger längst totgesagt ist und das Streaming in allen Haushalten zur Gewohnheit geworden ist, ist die Menge an neuen Tonträgern, die als CDs herausgebracht werden, dennoch immer immens. Dass dies auch daran liegt, dass viele der Tonträgerfirmen besonders junge Künstler für die Aufnahmen zahlen lassen, damit diese eine klingende Visitenkarte haben, ist eine der Tatsachen, warum so viele Einspielungen noch auf Tonträgern wie CDs herausgebracht werden. Auf der anderen Seite sind die CDs meist auch die Grundlage für die Streamingdienste, um ihre eigenen Listen zu füllen. Dass damit vor allem den Labels Geld in die Kassen gespült wird, wenn bestimmte Songs wie einzelne Stücke, Sätze oder anderes benannt werden, gestreamt werden, soll hier heute gar nicht der Grund meiner Überlegungen sein. Vielmehr geht es mir um Live-Aufnahmen. Diese waren früher in Zeiten, in denen es noch kaum die Möglichkeit von Schnitten beim Aufnehmen gab, üblich. So sind historische Einspielungen oftmals auch immer gleichzeitig Live-Aufnahmen. Oder aber man hatte einen Pianisten in eine Studioatmosphäre geholt, konnte aber aufgrund des teuren Matrizenmaterials ohnehin nicht schneiden und so spielte der Pianist in einem Rutsch ein, ähnlich wie bei einer nicht zu korrigierenden Live-Aufnahme. Die Zeiten haben sich verändert, spätestens mit der Einführung der großen Bandmaschinen, der sogenannten Mehrspurmaschinen. In den 1960er Jahren war ein Schneiden einer Aufnahmesitzung zwar aufwendig, aber durchaus möglich. Der Pianist, der diese Möglichkeit bis zu einem ungesunden Exzess geführt hatte, war der Pianist Glenn Gould, der seine späteren Einspielungen fast notenweise schneiden ließ, um die perfekte Aufnahme zu erreichen. Als die Digitalisierung um sich griff, war das alles natürlich viel einfacher. Die Aufnahmen wurden und werden bis heute auf Festplatten gespeichert. Jeder Take erhält eine neue Nummer, sodass man schnell das wiederfinden kann, was man bei der Aufnahme für gut erachtete. Und diese Takes kann man dann notengetreu aneinander schneiden. Ja, es geht mittlerweile sogar noch weiter, was für Klavieraufnahmen weniger wichtig ist. Man ist sogar in der Lage, bei Streicher Noten bei Unsauberkeit in der Intonation auf die richtige Tonhöhe zu bringen. Wie gesagt, in der Studiosituation ist fast alles möglich. Man muss nur darauf achten, dass die Intonation des Flügels dieselbe ist, dass die Aufstellung der Mikrofone sich nicht verändert und die gesamte Klangebene gleich bleibt. Dann kann man schneiden, schneiden, schneiden. Einen Take nach dem anderen aufnehmen. So lange, bis der Pianist keine Kraft mehr hat oder der Toningenieur keine Lust. Je mehr man schneiden will, umso aufwendiger ist nach den üblichen drei Aufnahmetakten natürlich die Nachbearbeitung. Und wenn man viele Schnitte haben will, dann wird es teuer, da der Toningenieur gerne nach Stunden abrechnet. Und nun kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, den Live-Einspielungen. Wenn heutzutage Live-Einspielung auf einem Tonträger steht, bedeutet dies nicht, wie noch in früheren Zeiten, dass diese Einspielung eins zu eins das wiedergibt, was man vielleicht in einem Konzertsaal gehört hat, wenn man vor Ort und Stelle war. Dazu ist die Welt der Aufnahmen zu sehr der Perfektion unterworfen. Verzeihen viele Hörer nicht, wenn kleine Unsauberkeiten auf CD zu hören sind, auch wenn man sie im Konzert verziehen hat. Also laufen Live-Einspielungen ähnlich ab wie Studioaufnahmen. Man baut die Mikrofone meist schon zu einer Probe am selben Tag des Konzerts auf. Man schneidet den gesamten Tag über das Einspielen und das Durchspielen des Programms des Pianisten mit. Wenn dann einige Kleinigkeiten am Abend misslingen, kann man sie mit den Einspielungen der Proben ergänzen, sie also säubern. Oder aber, auch das ist möglich, man hat noch Zeit nach dem Konzert und der Pianist setzt sich dann nochmals an den Flügel, um die Stellen, die seiner Meinung nach nicht so gut gelungen sind, nochmals einzuspielen. Natürlich ist das eigentlich Etikettenschwindel, aber es ist immer noch ehrlicher als eine Studioeinspielung. Und in der Regel auch preiswerter, denn es wird weitaus weniger geschnitten als bei Studioaufnahmen, da es nicht unendlich viele Takes eines einzelnen Stücks, Satzes oder einer Phrase gibt. In der Welt der Orchester sind Studioaufnahmen immer seltener, denn der Aufwand und die Kosten sind mit einer CD-Einspielung nur noch selten zu erklären. Und Opernaufnahmen werden in der Regel ohnehin nur noch als Mitschnitte von Aufführungen vorgenommen, da ansonsten kaum mehr die Kosten aufgebracht werden können, ein Orchester, ein Chor und die Solisten für mindestens 3 Tage in ein Tonstudio entsprechender Größe zu holen. Bei den Klavieraufnahmen trifft dies auch immer häufiger für die Klavierkonzerte zu, denn auch hier ist es einfach teuer, das Orchester mit seinen oftmals eng gesteckten Diensten, also den Verpflichtungen laut Verträgen, in ein Studio zu verpflichten. Doch gerade bei Soloaufnahmen sind die Live-Einspielungen immer noch recht selten. Vor allem liegt dies natürlich an der Perfektion, an die sich die Hörer von einem Tonträger oder auch einem Stream gewöhnt haben. Die Pianisten, die heute vor allem Aufnahmen anfertigen, sind größtenteils bereits mit der CD aufgewachsen, sind es also selbst gewohnt, dass das Ergebnis als Klangerlebnis eine große Perfektion aufweisen muss. Sie sind nicht nur auf diese Weise sozialisiert, sondern haben schlicht und einfach auch Angst für eine schlecht gelungene Phrase, für eine falsche Note oder etwas anderes, was man hören könnte, abgeurteilt zu werden. Das ist schade, denn oftmals hört man Ergebnisse, die weit weg sind von dem Live-Erlebnis, das man im Konzert hören kann. Und dies in beiden Richtungen. Welche Richtungen ich meine, will ich verdeutlichen. So ist mir vor etlichen Jahren bereits eine Situation untergekommen, als 2 von mir geschätzte Kollegen mich auf eine junge Pianistin aufmerksam gemacht hatten, dass ich ihre CD hörte und beeindruckt war. Es kam zu einem Interviewtermin, allerdings aufgrund der terminlichen Lage vor einem Live-Konzert. Nachdem ich dann die Pianistin im Konzert hörte, war ich einigermaßen entsetzt, was sie da bot, um es einmal sehr kritisch auszudrücken. Dieses Erlebnis habe ich dann später mit einem anderen Konzertbesuch dieser Pianistin nochmals für mich untermauert. Das bedeutet, Aufnahmen können so geschönt werden, dass es nichts mehr mit dem eigentlichen Können und der nicht vorhandenen Inspiration des Künstlers zu tun hat. Auf der anderen Seite aber gibt es ebenfalls das Überraschungspotenzial. Denn viele Künstler, die auf der Bühne wahre Sternstunden vollführen können, wenn Publikum im Saal anwesend ist, sind im Studio viel gehemmter, sind nicht so inspiriert, spielen eher akademisch und steif. Das führt oftmals dazu, dass Aufnahmen von Künstlern eher enttäuschen können als das Live-Erlebnis. Dennoch ist es ein Fakt, dass es immer einfacher wird, professionelle Aufnahmen mit wenig und sehr gutem Equipment vorzunehmen. Zwar erhält man bei den meisten Aufnahmeinterfaces bereits Schnitt- und Aufnahmesoftware hinzu, aber die meisten können mit den oftmals doch recht aufwendigen Computerprogrammen nicht wirklich so umgehen, dass man gute Schnitte in schnellen Passagen, nur als Beispiel genannt, hinbekommt. Aber wie schon erwähnt, es gibt Aufnahmeinterfaces für mehrere Mikrofone, die hochprofessionellen Klang erwarten lassen können, wenn man denn weiß, wie man sie platziert. Also sind Live-Einspielungen auch für Pianisten, die kein Technikteam im Saal beauftragen wollen, durchaus möglich und vielleicht auch sinnvoll. Denn man kann recht einfach eine Live-Einspielung vornehmen, wenn man sich mit ein paar tausend Euro Equipment leistet und kann auf diese Weise jeden einzelnen Auftritt so einfangen, dass er durchaus CD-tauglich gepresst werden könnte. Und wer weiß, es kann ja irgendwann einmal genau die Sternstunde dabei sein, die sich jeder Künstler immer wieder wünscht. Und wenn man dann noch hinzuschreibt, dass es eine 100%ige Live-Einspielung ohne Schnitte ist, hat man noch ein weiteres positives Argument für ein Label, diese Einspielung in sein Programm zu übernehmen. Kostengünstiger wird dies auf jeden Fall auf Dauer, auch wenn man erst einmal ein wenig Equipment kaufen muss. Auf Dauer wird es sicherlich auch üblicher werden, dass solche Live-Einspielungen vorgenommen werden, denn auf diese Weise kann man Aufnahmen auch leichter in die Social-Media-Plattformen einspeisen oder aber versuchen, Verträge mit Streaming-Plattformen abzuschließen, die diese Aufnahmen dann in ihr Streaming-Programm aufnehmen. Natürlich ist das Letztgenannte sehr aufwendig und schwierig, aber dafür gibt es ja dann auch wieder Agenturen, die Verträge mit den Streaming-Diensten haben und gegen eine Gebühr, diese Einspielung auf die Plattform stellen zu können, auf alle Fälle offen sind. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass es in Zukunft weitaus mehr Live-Aufnahmen geben wird, da damit Aufnahmekosten gespart werden können, da aber dem Zuhörer auch etwas geliefert werden kann, das er so nicht überall zu hören bekommt. Das pure Erlebnis eines Eindrucks, für den er ansonsten in den Konzertsaal gehen muss. Zudem kann der Künstler freier agieren, muss keine Absprachen mit das Programm beeinflussenden Agenten etc. über sich ergehen lassen, sondern kann kluge Programme mit vielleicht auch unbekannten Werken aufnehmen, die die Musiklandschaft wiederum bunter macht.